Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Die 102,6 Radio Free FM um 16 Uhr mit der Plattform. Mein Name ist Maximilian Strauß und heute sind wir wieder politisch motiviert. 2019 hat zuletzt die Kommunalwahl in Baden-Württemberg und damit natürlich auch in Ulm stattgefunden. Und jetzt 2024, dieses Jahr, ist es wieder soweit. Das Volk darf wieder zu den Wahlurnen gehen und für die nächsten Jahre die Kommunalwahl tätigen. In diesem Zuge möchten wir natürlich allen Parteien bzw. allen Wahlantretenden die Möglichkeit geben, sich selbst ihr Programm für die kommenden Jahre vorzustellen. Und heute, in den kommenden 60 Minuten, gebe ich der Linken die Möglichkeit, über ihre Themenschwerpunkte zu sprechen, beziehungsweise stellvertretend natürlich für die Partei. Bei mir zu Gast Eva Maria Glate-Braun und Mustafa Süslu. Ich begrüße euch ganz herzlich bei mir im Studio bei Radio Free FM. Schön, dass ihr den Weg und die Zeit gefunden habt, heute hier zu sein.
Ja, erstmal ein herzliches Hallo an alle.
Ja, von meiner Seite auch Hallo.
Bevor wir gleich in die Themen, in die politischen Themen, sage ich mal, einsteige, um euch ein bisschen näher kennenzulernen. Eva, dich kenne ich tatsächlich. Du warst selbst, bevor du politisch noch stärker aktiv warst, hier und da auch schon des Öfteren mal zu Gast, hast auch selbst bei uns schon Sendungen gemacht.
Ja. Ja, also ich finde es total schön, heute mal wieder hier zu sein, weil ich habe, bis ich in den Gemeinderat gewählt wurde, ich glaube, das war immer am ersten Sonntag im Monat, die Lokalzeit moderiert und genau dort hatten wir auch alle Themen, die gerade in Ulm kommunalpolitisch interessant waren. Ich kann mich sogar erinnern, wir hatten mal eine zweistündige Sendung über sozialen Wohnungsbau. Also ich glaube, das war damals eine richtig tolle Sendung, weil wir hatten ganz viele Leute da und ging auch richtig zur Sache. Und deshalb ist es einfach schön, mal wieder hier zu sein.
Freut mich, dass du natürlich auch wieder gekommen bist. Bist ja sozusagen prädestiniert, kennst dich bei uns gut aus. Mustafa, was gibt es über dich vielleicht grob zu wissen?
Ja, vielleicht zu mir selber. Ich bin mit 15 Jahren nach Deutschland gekommen, habe Migrationshintergrund und habe fast 40 Jahre lang sozial in einem Verein tätig gewesen. Und irgendwo 10 Jahre habe ich gesagt, ich muss auch bis jetzt in Deutschland politisch tätig sein. Und somit bin ich zum Linke gekommen und freut mich auch, dass ich jetzt diesen Schritt gemacht habe und bin deswegen auch heute hier.
Wie viele Jahre bist du dann schon bei der Linken?
Knapp, ich war mal beim Linken, aber seit 10 Jahren bin ich aktiv beim Linken, ja. Hier.
Also doch auch schon mehrere Jahre gute Erfahrung.
Ja.
Jetzt steht dieses Jahr die Kommunalwahl an. Was bedeutet das jetzt für euch?
Ja, das bedeutet erstmal, dass Ulm wieder zu den Wahlurnen gehen darf und hoffentlich mehr Leute zu den Wahlurnen gehen als zur Stichwahl beim OB. Ich meine, wenn ich mir überlege, da wurde das Ulmer Stadtoberhaupt gewählt und die Wahlbeteiligung war sehr, sehr niedrig. Und jetzt geht es einfach drum, gute Angebote zu machen für Ulm, so dass die Menschen sich abgeholt fühlen. Und einfach die Themen zu setzen, die jetzt in der Stadt auch leben. Und was für mich ganz wichtig ist, dass wir weiterhin eine wirklich mehr demokratische Parteien drin haben als andere, dass diese Wahl wirklich ein Sieg der Demokratie wird. Und dasselbe hoffe ich mir auch für die Europawahl, dass wir eben diesen Rechtsruck, der im Moment in Europa ist, aktiv verhindern können und dass die Menschen auch wirklich mit ihrer aktiven Wahlbeteiligung zeigen, wir wollen das auch so.
Ja, ich habe mich entschieden aus einem einzigen Grund, und zwar, dass 42% oder ne 38 oder 42 sowas gibt es Menschen in Ulm leben mit Migrationshintergrund, aber wenig politisch sind. Und das gibt es eine Gelegenheit natürlich auch die Leute wachzurütteln, dass es unsere Stadt ist, dass wir dann in diesem Stadt auch entscheiden, indem auch zum Wahlen gehen und auch wählen. Und dass es auch in Ulm natürlich alles, was wir ja in Zukunft jetzt auch reden, dass es auch natürlich mitbewirken und auch mitentscheiden. Weil demokratisch ist, zur Wahl zu gehen, ist auch eine richtige Entscheidung. Und das war mein Ziel.
Ich könnte mir auch vorstellen natürlich, dass gerade Menschen mit Migrationshintergrund, die aus anderen Ländern kommen, in denen die Wahlsysteme anders funktionieren, auch ein Stück weit am Anfang einfach unsere Wahlsysteme nicht kennen, damit auch ein Stück weit vielleicht erstmal überfordert sind. Mhm. Und da denke ich, ist es ein guter Punkt natürlich auch zu sagen, denen wirklich die Möglichkeit zu geben, beziehungsweise zu sagen, geht auch zu den Wahlurnen, erhebt eure Stimme, ihr seid genauso dann auch ein Teil.
Ja, erstmal das, und zweitens ist auch so, dass es wirklich, ich weiß es nicht, wie weit wir dann irgendwann so weit sind, dass wir sagen, in Ulm, Menschen, egal in welches Land sie kommen, dass sie irgendwann die Möglichkeit haben, in Kommunen auch mitzuwirken, auch zu entscheiden, auch Wahlberechtigung zu sein, weil wir haben ja mittlerweile außer Europäer und deutsche Staatsbürger auch im kommunalen Wahl keine Berechtigung von Menschen, die aus anderen Land kommen, obwohl sie seit 30, 40 Jahren hier leben. Und ich bin der Meinung, dass es wirklich Zeit wird, dass wir auch ein bisschen laut werden, dass auch diese Menschen die Möglichkeit haben, auch zu wählen zu gehen.
Sicherlich auf der anderen Seite haben wir ja aber eine ganz hohe Zahl von Menschen, die auch in diesem Jahr wieder die Einbürgerungsfeier feiern konnte. Das waren Menschen aus ganz vielen verschiedenen Nationen. Im Moment ist es ja noch so, dass man 8 Jahre hier leben muss, bevor man eingebürgert werden kann. Das soll sich ja, also die Anzahl der Jahre soll sich ja verringern, was ich auch für richtig halte. Und ich glaube, viele von diesen Menschen kommen aus Ländern, in denen eine demokratische Wahl nicht unbedingt auf der Tagesordnung stand. Und für die ist es wirklich ein ganz großes Privileg, auch hier diese demokratischen Rechte wahrnehmen zu können und wählen zu können. Und ja, ich würde mich auch freuen, wenn Sie jetzt bei der ersten Wahl, die Sie hier machen können, schon dabei wären. Was allerdings etwas schwierig ist, ist das Problem, also dass das System des Kumulieren und Panaschierens zu erlernen. Und deshalb fand ich das auch super, dass im M25 dazu ein Workshop angeboten wurde, wo das den Menschen eben nochmal erklärt wurde, wie macht man das Kumulieren und Panaschieren, weil das ist ja sozusagen eine Besonderheit bei der Kommunalwahl.
Ja. Jetzt sind wir natürlich auch schon über das Thema gerade Migration gekommen. Mustafa, wie würdest du denn die Migrationspolitik oder Vorgehensweise der Stadt Ulm in der Vergangenheit beschreiben, beziehungsweise was würdest du dir entsprechend natürlich auch als Wahlthema für die Migrationspolitik in Ulm für die Zukunft vorstellen?
Also wir haben ein Riesenproblem, was die Migrations- und auch im Medium die Diskussion, das ist bundesweit eigentlich sehr, sehr große Thema, weil auch mit dem Rechtsruck wird ja meistens diskutiert. Was das Stadt betrifft, bin ich der Meinung, dass in Ulm vieles getan wird, das für uns gut ist, aber das reicht nicht aus, sondern wir sind eine Multikulti-Stadt und es sind einige Sachen, die man sagen kann, was auch geändert werden könnte, dass es besser wird. Aber insgesamt gesehen, kommunal, ja, wir können viel tun, aber bundesweit ist viel, viel wichtiger, dass es irgendwann die Gesetze auch dementsprechend geändert werden. Aber im Kommunen bin ich auch mir sicher, dass es viel migrationshintergründige Menschen gibt, die zum Beispiel aus Ausbildung, Kita und solche Sachen viele Probleme haben, dass man da natürlich mit Sicherheit mehr die Möglichkeit gibt, dass es auch diese migrationshintergründigen Menschen auch durch Information, durch alles dann auch diese Berechtigung, auch die Gleichstellung hat, auch dass es irgendwann mal die Kinder, von denen nicht in Sozialstand dann fallen, sondern auch eine gute Bildung bekommen und auch eine gute Zukunft hier in Ulm dann aufbauen können.
Also ich sehe das so, dass im Moment kann man sagen, der Weg ist das Ziel, dass wir da wirklich sehr viel versuchen, dass es eben nicht mehr darum geht, eine integrative oder inklusive Stadt, sondern eine Stadt der vielen zu sein. Und natürlich setzt sich das aus sehr vielen Mosaikbausteinen zusammen. Aber ich habe jetzt gerade bei dieser ganzen Diskussion, ich meine, das wirst du ja sicher auch noch auf dem Schirm haben, Wieblingen, als es um diese Flüchtlingsunterkünfte ging, habe ich eigentlich in der Zeit von Kolleginnen, die schon sehr lange in Ulm leben, ich lebe erst seit 99 hier, also da, eben gehört sozusagen, da wurde, war zum Beispiel auch vom Trauma von Wieblingen die Rede, dass eben die Menschen direkt, also dass es da eben mit der Integration nicht so geklappt hat, sondern dass dann ganz viele sind nach Wieblingen gezogen und dann sozusagen doch etwas ghettoartig untergebracht gewesen. Das ist ein böses Wort, ich weiß, aber und das war, das diesen Ängsten zu begegnen auf beiden Seiten, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, aber eine lohnende Aufgabe, weil wir müssen da jetzt einfach eine andere Art der Integration von oder der Inklusion von Geflüchteten schaffen. Und ich glaube, da gibt es in Ulm Haupt- und Ehrenamtliche, die da auf diesem Weg sehr unterwegs sind. Ich denke da Flüchtlingsrat, Menschlichkeit, diese ganzen verschiedenen vielen Helferkreise, die da eine unwahrscheinlich gute Arbeit leisten. Und dass von Anfang an, wenn die Geflüchteten, ich nenne jetzt nochmal Wieblingen, wenn die dorthin ziehen, dass von Anfang an eine gute Kommunikation mit den Menschen vor Ort da ist, dann gelingt das, glaube ich, anders als vor 40 Jahren.
Also deiner Meinung nach ist einfach auch vor 40 Jahren das nicht gut gelaufen?
Da sind Fehler gemacht worden. Also ich weiß nicht, ob also ja, ich meine, aus Fehlern lernt man ja, aber es sind einfach damals, dass zu viele Leute auf einen Ort, auf einem Ort untergebracht wurden. Und dann ging es natürlich auch drum, es geht ja nicht nur darum, dass die Leute wohnen, sondern es geht auch um die Integration in Schulen, in Kitas. Wie finden die Menschen, die hierher kommen, Anschluss an Menschen vor Ort, wie können die sich gesellschaftlich einbringen, diese ganzen Dinge. Ich glaube, dass wir da schon ein Stück weiter jetzt sind, ganz einfach in der Art, wie wir Stadt denken.
Was wäre für dich dann sozusagen, oder ist es der Kernpunkt zu sagen, wir müssen dann Menschen, die zu uns kommen, einfach an verschiedenen Stellen unserer Gesellschaft einbringen, sodass sie kommen ja öfters auch mal in Gruppen.
Ja, richtig.
Mhm. Da aber, würdest du diese dann trennen sozusagen, um sie wirklich in die Gesellschaft zu bringen?
Naja, nicht unbedingt. Es ist ja so, dass man geschaut hat, wie klappt das am besten, dass Menschen Anschluss an die Gesellschaft bekommen. Wo, bei welcher Art der Unterbringung ist es am günstigsten, eben eine gelingende Integration oder Inklusion vor Ort aufzubauen? Und man hat eben gemerkt, dass das gerade in dieser dezentralen Unterbringung, dass das eben die Unterbringungsform ist, die am günstigsten funktioniert, weil die Menschen leben dann wirklich hier in Ulm in der Stadtgesellschaft drin, haben auch Nachbarn aus völlig anderen Ländern, es müssen nicht Alt-Ulmer sein, die können auch sonst woher kommen, ja, aber eben auch aus Ulm und es ist dann eine ganz, also die sind nicht nur auf sich zurückgeworfen, sondern die haben eben auch andere Menschen, mit denen sie wirklich da ins Gespräch kommen können. Und die Unterbringungsart, das kann natürlich als Familienverbund sein, das kann in einer WG sein, wie auch immer. Nur es geht eben drum, dass man nicht solche riesen Unterbringungskapazitäten schafft von über 100 Menschen an einem Ort, sondern dass die eben an verschiedenen Orten untergebracht sind. Das ist natürlich auch, ich meine, wenn Kinder dabei sind, ist es natürlich viel besser. Ich meine, Kinder lernen ja voneinander. Es ist viel besser, wenn die zum Beispiel auch mit einheimischen Kindern spielen. Zum Beispiel auch zum Spracherwerb. Zu so vielen Dingen ist das einfach günstiger. Also das sind Dinge, die haben sich auch wirklich, das kann man auch empirisch nachweisen, dass es wirklich so ist. Und das ist auch das, was wir anstreben, dass wir wirklich eine dezentrale Unterbringung hinbekommen.
Beim Thema Unterbringung schwingt natürlich dann immer auch mit natürlich der Platz, der Wohnraum, der dafür zur Verfügung stehen muss. Wohnraum in Ulm ist generell ein schwieriges Thema. Es ist jetzt kein rein ulmerisches Thema, sondern natürlich ein ganz deutschlandweites Thema, dass Wohnraum gerade in den Städten knapp, eigentlich deutlich zu wenig vorherrscht. Wenn wir hier auf Ulm blicken beim sozialen Wohnungsbau oder auch Wohnungsbau generell. Wie würdet ihr hier die aktuelle Situation in Ulm bewerten, beziehungsweise was wären aus eurer Sicht die notwendigen Schritte für die kommenden Jahre?
Ulm hat ja vor einigen Jahren in der Wohnungsdebatte den Beschluss gefasst, in allen Bauvorhaben eine sozial geförderte Quote, also eine Förderungsquote von 40% anzusetzen. Und genau was jetzt den sozialen Wohnungsbau angeht, bei diesen 40% müssen wir auch bleiben. Es ist eine schwierige Situation. Die Wohnkosten steigen, also die Baukosten steigen, die Zinsen steigen. Trotzdem, also deshalb wird auch weniger gebaut. Also es ist ganz gerade für die Bauträger, die sich dem Gemeinwohl verpflichtet haben, wie zum Beispiel UWS oder Heimstätte, für die ist es jetzt wirklich sehr schwer, die bereits geplanten Vorhaben auch wirklich umzusetzen. Und da müssen wir als Stadt diese Träger auch unterstützen, auch finanziell unterstützen, damit die weiterbauen. Und da muss ich auch sagen, da hat die Stadt, die hat auch das Problem gesehen und das wird sie auch machen. Also wir werden im Herbst wieder eine Wohnungsdebatte haben und da werden uns die entsprechenden Anträge der Stadt eben zum Beschluss vorgelegt. Also das ist ganz wichtig, dass wir diese Bauträger finanziell unterstützen. Zum anderen haben wir in Ulm auch einen super Bauträger, der 100% sozial geförderte Wohnungen baut. Im Lettenwald zum Beispiel ist es wirklich super, was der da gebaut hat. Also 100% gefördert und mit Mieterstrom. Also er hat gesagt, er wollte einfach zeigen, dass es geht und es geht, ne? Und dass wir den einfach auch mit reinnehmen und ihm die Möglichkeit geben, hier zu bauen. Also er ist ja ansässig hier in Ulm. Dann, es geht jetzt wirklich um jede einzelne Wohnung und das bedeutet, wir müssen diese sogenannte Zweckentfremdungssatzung umsetzen und das heißt, damit gehen wir auch an den Leerstand dran. Ich meine, wir können natürlich die Menschen, die jetzt noch Wohnungen zu vergeben haben, fragen, seid ihr bereit, das zu vermieten? Und wenn die das nicht vermieten, dann muss man wirklich überlegen, was man da macht. Aber auf alle Fälle, denke ich, müssen wir nochmal eine Informationskampagne an die Vermieter, an die potenziellen Vermieter rausgeben. Weil ich habe am Samstag zum Beispiel am Infostand einen älteren Herrn gehabt, der sagte, ja, er kennt auch ältere Leute, die haben zwei Wohnungen im Haus und um die zu renovieren, da kommen so viel Kosten auf die zu, die können die nicht stemmen und dann machen sie es eher nicht. Und dann habe ich gesagt, wir haben in Ulm ja Drehscheibe Wohnraum, gehen Sie doch dahin, dann wird ein Teil der Kosten wird von der Stadt übernommen. Und zum anderen haben sie immer einen Ansprechpartner, falls es irgendwelche Probleme gibt. Und das fand er eigentlich ganz gut. Also bevor wir dann rigidere Maßnahmen durchsetzen müssen, denke ich, dass man nochmal die Menschen ansprechen kann. Aber ich glaube, wir sollten sie auch gezielt ansprechen. Also wir haben gesehen, bei Ihnen ist das noch und ne, würden Sie das nicht vermieten. Dann finde ich es auch sehr wichtig, dass wir Wohnungen mit einem gewissen einfachen Komfort, dass die erhalten bleiben, dass wir da eben nicht in Richtung Gentrifizierung gehen und das dann super sanieren und die Leute da raustreiben. Das muss auch, wir brauchen auch diesen einfachen Wohnraum. Ja, und dann gibt es ja Menschen, die schwer eine Wohnung finden, wie zum Beispiel Frauen aus Frauenhäusern oder gerade Geflüchtete in der Anschlussunterbringung. Da sollte man wirklich gucken mit Belegungsrechten, ob man da arbeitet, dass die dann eben Wohnungen über den Träger bekommen. Und dann, das ist eine sehr traurige Entwicklung, dass wir immer mehr Wohnungslosigkeit haben, auch in Ulm. Und dass wir wirklich mit richtig und mit Elan an ein Housing First Projekt rangehen, weil leider, also die Stadt Ulm hatte sich auch beworben für ein Housing First Projekt, es hat leider nicht geklappt und da müssten wir jetzt gucken, wie können wir das trotzdem umsetzen. Also ich glaube, gerade was den Wohnungsbau angeht, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die wir jetzt in die Hand nehmen müssen und unser OB hat auch gesagt, es gibt nichts, was er sich nicht anguckt und was er nicht prüft, wenn es darum geht, mehr und günstigen Wohnraum zu schaffen. Und was wirklich super wird, sind ja die Wohnungen im ehemaligen Blautal-Center. Das ist ja dann das Nächste. Und der Bauträger hat jetzt auch gesagt, er wird in jedem Fall die 40% sozial geförderten Wohnraum einhalten. Und da ist es jetzt nicht nur, es ist ja schon eine ganze Menge, dass wir den sozial geförderten Wohnraum haben. Es wird auch ökologisch wirklich ein super Projekt.
Also ich würde vielleicht ergänzen, insgesamt auf den gesamten Bild zu schauen. Also das heißt, wenn wir so schauen, heutzutage kann es keines sich mehr leisten zu bauen. Das ist einfache Familie, die früher ganz normal einen Kredit genommen, gebaut haben, können es nicht mehr. Und die 40% als Ulmer Modell finde ich sehr gut. Nur das Problem ist, dass wir mittlerweile viele Menschen haben, die in Rente gehen, mit ihrer Rente nicht mehr leben können. Wir haben alleinstehende Frauen, die sich Zahl ersteigert hat, dass es viele, viele auch im Ulmer Bereich auch leben wollen und auch leben. Und aus der Stadt, wie wir jetzt eigentlich kennen, die Mieten nicht mehr zahlen können. Mhm. So, die 40%, was mich so richtig eigentlich oder ich nie verstanden habe, warum wir in begrenzt von Jahren und dann wieder aus den Sozialwohnungen diese Wohnung fallen, sondern man müsste fördern, dass Sozialwohnungen bestehen bleiben und noch zusätzlich auch Sozialwohnungen gebaut werden. Und dann würde es auch viel, viel anders aussehen, wie wenn man dann aus den 30 Jahren, glaube ich, ist es, diese Regel.
Im Moment ist es 25.
Oder 25
Jahre
rausgeht ist, ja. und dann wieder die Wohnungen einfach aus dem Hand gibt und dann versucht mit teuren Kosten Sozialwohnungen zu bauen. Also ich bin der Meinung, dass es da unbedingt schnell was passieren muss. Und es reicht nicht, wenn wir immer von Sozialwohnungen reden. Mittlerweile ist es so, dass man aus dieser Miete nicht mehr zahlen kann. Das heißt, dass wir irgendwann diese Mietdeckel wirklich auch leben und nicht nur irgendwo ein Gesetz bringen, aber Lücken schaffen, die heute sich gar keiner dran hält. Und da muss was passieren, auch in Ulm. Stark passiert.
Also auf alle Fälle müssen wir dieses verlängern. Diese 25 Jahre, die reichen nicht aus. Da hat der Mustafa völlig recht. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass beispielsweise bei der UWS ist es ja nicht so, dass wenn jetzt die Zeit abgelaufen ist, dass die Mieten oder bei der Beheimstätte, dass die Mieten dann durch die Decke gehen, ne? Sondern da wird versucht, weil da steht es ja auch in der Satzung, dass sie dem Gemeinwohl verpflichtet sind, sondern da wird versucht, das eben zu halten. Und zum anderen, das war eben auch, weshalb ich gesagt habe, dass Wohnungen, die jetzt einen einfachen Standard haben, dass die erhalten bleiben müssen. Und dass bei Sanierungsgebieten wird ja meistens eine Sozialsatzung auch erlassen. Ne? Mhm. Und die muss dann auch wirklich gelebt werden. Und das haben wir, also da muss ich sagen, muss ich die SAN wirklich sehr loben. Mein Projekt, wo ich die ganze Zeit dran war, waren diese Häuser in der Mörike Straße. Stehen immer noch. Diese sind ziemlich hässlich im Dichterviertel, diese grünen Häuser. Hässlich, aber die waren eben, es waren sehr erschwingliche Mieten, ne? Und da hatten die Leute natürlich Angst, wenn sie rauskommen, wenn das abgerissen wird, was machen wir dann? Und da war das wirklich so, ich habe mit einigen der Mieter auch gesprochen, dass sie mehrere Wohnungen angeboten bekommen haben, dass sie sich wirklich entscheiden konnten, wo gehen wir hin, dass sie das auch leistbar war und dass dann, also wenn die entweder können die dann da drin bleiben oder wenn die zurückgehen, dann wissen die aber, das sind Leute, die haben davor schon drin gewohnt, also dass die schon andere Möglichkeiten haben. Aber da ist es einfach auch notwendig, dass man mit den Menschen, mit den Mieterinnen im Gespräch ist und dann kann man solche Dinge auch gemeinsam lösen. Ja. Aber wie gesagt, also Mieten ist das größte Armutsrisiko in Ulm. Und da müssen wir wirklich von allen Seiten ran. Also das ist erstmal ganz klar.
Also es gibt auf jeden Fall schon positive Beispiele, positive Entwicklungen in Ulm. Aber für die Zukunft
reicht, nicht aus.
Reicht das natürlich nicht. Der Bedarf ist weiterhin hoch.
Über 4000 Menschen sind auf der Liste der UWS und suchen eine Wohnung. Also das ist wirklich sehr schwierig. Und dann muss man natürlich gucken, dass dann die schwer haben, eine Wohnung zu finden, nicht durchs Raster fallen, ne?
Auf jeden Fall. Also noch viel zu tun im Bereich Wohnungsbau.
Ja.
Und zur Kommunalwahl gehört natürlich nicht nur Migration, Wohnungsbau, sondern noch viele weitere Themen. Auch das Thema Mobilität, Klimaschutz. Darüber möchte ich mit Mustafa Süßle und Eva-Maria Glate-Braun auch noch sprechen hier auf der 102,6 Radio Free FM mit der Plattform zur Kommunalwahl 2024. Am 9. Juni findet sie statt, also in wenigen Wochen schon. Zu Gast die Linke, beziehungsweise stellvertretend natürlich für die Partei, Eva-Maria Glate-Braun und Mustafa Süßlü, die sich heute die Zeit genommen haben. Wir haben eben schon über das Thema Migration gesprochen, Wohnraumentwicklung, gerade sozialer Wohnraum. Mhm. Das sind aber natürlich nur ein Teil der vielen Aufgaben, die auf eine Stadt oder eine Stadtverwaltung, vielmehr gesagt, zukommen, die sie bewältigen müssen. Und in diesem Zuge, auch wenn wir sicherlich noch lange weiter darüber debattieren und sprechen könnten, möchte ich jetzt noch in das Thema Mobilität hineingehen. Mhm. Viele Menschen möchten sich ja auch fortbewegen, möchten ja nicht nur in ihrem Wohnraum, wenn sie welchen haben, die ganze Zeit verweilen, möchten sich bewegen, möchten Teil der Gesellschaft sein, möchten an Aktivitäten teilnehmen. Da ist die Mobilität natürlich das zentrale Thema. Wie würdet ihr die Situation, die Mobilitätssituation von Ulm aktuell beschreiben beziehungsweise bewerten? Und was wären aus eurer Sicht so die nächsten Schritte, die Ulm gehen sollte, um das Thema Mobilität noch weiter zu verbessern?
Also ich würde sagen, in Ulm sind wir auf dem Weg, aber wir könnten noch mutiger vorangehen. Ja, also das ist, glaube ich, die Situation, wie sie im Moment hier ist. Wir alle wissen, dass die Verkehrstransformation ein essentieller Bestandteil von Klimaresilienz ist. Wenn wir also eine klimaresiliente Stadt sein wollen, müssen wir wirklich mutig die Verkehrstransformation umsetzen. Das heißt, dass wir hatten einmal 25% Modal Split im Auto, im Fahrradverkehr beschlossen. Da müssen wir wirklich, glaube ich, noch ein bisschen nachbessern, dass das hinkommt. Ne? Also es gab ja eine große Diskussion, Münchner Straße ja oder nein. Ich finde diese Idee gar nicht schlecht, dass wir die Münchner Straße für das Fahrrad nutzen, weil wir müssen wirklich zeigen, dass innerstädtisch das Fahrrad und der Fußverkehr eben die Fortbewegungsarten sein sollten. Worauf wir stolz sein können, ist, dass Ulm die Stadt ist mit dem höchsten Fußverkehranteil, also 30%. Und da geht's jetzt natürlich los. Da müssen wir auch gucken, dass der Fußverkehr genug gefördert. Also, dass wir gucken, dass das zu Fuß gehen auch wirklich Spaß macht. Das heißt, wir müssen den Fußverkehr und den Radverkehr und wo denn noch Auto fährt, wir haben es ja zum Glück in der Innenstadt so gut wie nicht mehr, das muss man wirklich trennen. Ne? Auf der einen Seite, weil es wirklich sehr oft zu Klagen kommt, dass sich Fußgänger eben vom Fahrrad, also dass die Fahrradfahrer so schnell sind. Und dann hat man eben jemanden, der zu Fuß unterwegs ist. Und das kann zu Kollisionen führen. Und das ist aber möglich. Es gibt ja da auch Vorgaben, wie man das ausbauen kann. Was noch den Fußverkehr angeht, ist, dass die Schulwege sicherer gemacht werden müssen. Finde ich toll, dass die Stadt da jetzt rangeht. Wir haben 2019 zum ersten Mal in die Richtung einen Antrag gestellt. Ja, war damals noch nicht so, dass man da unbedingt dran wollte. Aber jetzt wird da wirklich was dafür getan. Und das ist auch gut, weil es ist für Kinder und Jugendliche, es ist erstens ein soziales Erlebnis, jeden Tag gemeinsam zur Schule zu gehen, und zum anderen ist es auch viel gesünder, als wenn ich mit dem Elterntaxi vor die Schule fahren lasse. Dann der nächste wirklich ganz wichtige Punkt ist der ÖPNV. Hier wird ja das neue Nahverkehrskonzept auch in wenigen Wochen beschlossen. Es bringt eine ganze Menge Verbesserungen. Und vor allen Dingen wird erstmal nicht in dem Verkehr in die Ortschaften gestrichen. was ja auch ganz wichtig ist, weil es war ja bis jetzt immer die Klage, dass die Ortschaften abgehängt sind. Es ist immer noch nicht so, wie ich mir das wünsche mit dem Anschluss der Ortschaften, aber es ist erstmal der Status quo, der erhalten bleibt. Was ich gut finde, ist, dass zum Beispiel jetzt auch die Schillerstraße angebunden wird. Also es sind eine ganze Menge Dinge, die ganz gut sind. Aber wenn wir uns die Linie 4 angucken, nach Wieblingen raus, also die ist immer dermaßen voll, da müssen wir wirklich die Taktzeiten verändern. Also das sind so Sachen, wo wir noch nachbessern müssen, dass die Taktzeiten verändert werden. Und was die Tarife angeht, ja, wir hätten ja gerne den kostenfreien, umlagefinanzierten ÖPNV, was ich eigentlich auch sinnvoll finde, dass man einfach, man muss dann keine Fahrkarte mehr kaufen, kann einfach einsteigen. Und wenn dann wirklich jede Bürgerin der Stadt dran beteiligt wird, dann ist das für jeden auch nicht so ein Riesenbetrag. Würde wahrscheinlich jetzt noch nicht hundertprozentig durchkommen, denke ich. Also müssen wir eben jetzt schauen, das Kurzstreckenticket, was ja wohl demnächst auf den Weg gebracht wird, haben wir auch schon die Unterlagen bekommen, freue ich mich auch drüber, dass es endlich kommt. Und dann, wir hatten ja mal den kostenfreien Samstag, als es eben etwas schwierig war, in die Stadt reinzukommen. Und jetzt haben wir, also die Bürgerinnen, die schimpfen über die Baustellensituation. Wir kriegen dauernd Klagen. Und warum sollte man das den Menschen nicht doch mit, also da den Menschen nicht doch mit einem Angebot entgegenkommen und sagen, wir machen jetzt wieder den Samstag kostenfrei für den ÖPNV? Ja, das sind, und was für mich ganz wichtig ist, ist, dass für Kinder und Jugendliche der ÖPNV jetzt schon kostenfrei sein sollte. Also, weil das ist dann der Einstieg in den Umlagefinanzierten.
Zum einen das, zum anderen, unter 18 haben wir sowieso nicht so viele Alternativen natürlich auch zur Verfügung.
Genau, ja, und dass sie auch rankommen. Und dann sollte man zum Beispiel auf die guten alten Ruftaxis und also so ein On-Demand-Verkehr nennt sich das, der wäre zum Beispiel gerade für Ortschaften interessant, dass man da auch nachts nicht aufs Auto angewiesen ist. Also das sind so Sachen, die man noch auf den Weg bringen müsste.
Du hast es sowieso gerade vorhin schon angesprochen, dass das Konzept jetzt gerade, was auch Ortschaften angeht, noch nicht so ganz das ist, was du dir vorgestellt hättest. Deswegen mal kurz auch die Frage an dich. Die Anbindung der Ortschaften, das ist, ich sage ja mal, gerade die Zielgruppe, die mit dem Auto nach Ulm kommt.
Ja.
Was wäre für dich so eine vernünftige Lösung oder was wäre in deiner Vorstellung die Möglichkeit zu sagen, dass diese Menschen tatsächlich nicht mehr aufs Auto angewiesen sind?
Ein verlässlicher, kürzerer Takt, weil uns wurde von einem aus dem Ortschaftsrat in Einsingen, also die berühmten E-Orte, die immer mit diesem Ringverkehr fahren, gesagt, ja, ich würde ja am Wochenende sehr gerne das Auto stehen lassen und mit dem Bus reinfahren. Aber ich komme dann rein, das klappt alles, aber ich weiß nicht, wie ich zurückkomme. Und solange das nicht geklärt ist, solange kriege ich keinen Umstieg. Also das müsste wirklich ein verlässlicher, kürzere Taktzeiten sein und dann würde jetzt die SWU auf der Matte stehen und würde sagen, ja, das ist ja dann zu teuer und die fahren ja dann oft leer hin und her und das ist es alles nicht. Und da haben viele aus dem Gemeinderat schon den Vorschlag gemacht, Mensch, dann nehmen wir doch kleinere Busse. Das ist dann lohnt sich das mehr. Und
ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo ich meine, dass es wirklich in Deutschland, sage ich nicht nur in Ulm, in Deutschland einfach irgendwie ignoriert worden, auf diese menschenbezogenen Linien zu schaffen, die diese Leerfahrten irgendwann begrenzt und gleichzeitig aber so flexibel macht, dass man natürlich mit kürzeren Zeiten dann die Menschen in die Möglichkeit gibt, aus diesem Dörfer oder aus diesem Land dann in dem Stadt und wieder auch rauszukommen. Ich bin der Meinung, dass es alles so bürokratisch aufgebaut ist, dass es heute mit den Finanzen gar nicht möglich ist zu finanzieren. Die Frage ist, wir wollen aus der Stadt die Autos raushaben, das ist richtig. Wir haben noch nicht, aber es gibt genug Menschen, die in der Stadt leben, auch Auto brauchen, auch immer noch auch in der Stadt fahren, das soll nicht falsch verstanden werden. Sondern wir wollen, dass die Masse aus diesem Staat, was ja eigentlich Verkehrssicht bewegt, reduziert. So reduziert, dass es die Fahrradmöglichkeit, dass junge Menschen aus Nahverkehr eher nützen. Deswegen auch diese freie Kosten, was ja auch unsere politische Meinung immer auch war und auch immer vertreten. Aber ich bin der Meinung, ich komme aus einem Land, wo es wirklich auch gut funktioniert. Wir haben sogar Privatunternehmen, die mit kleinen Bussen, so 9 Sitzer, 12 oder 15 Sitzer, wie es auch immer, die auf der kurze Zeit immer die Strecke rauf und runter fahren und auch finanziell auch abdecken können. Ich glaube, solche Modelle muss man mal auch versuchen, was in anderen Ländern gut läuft, auch in Deutschland, auch in Ulm natürlich, auch mal durchzusetzen, dass man solche Möglichkeiten mal schafft und nicht immer mit diesen riesen Bussen, auch mit viel Kosten gebunden ist, irgendwann mal in diese Richtung geht. Nun, die Möglichkeit gibt es dann auch, dass man Nahverkehr mehr benutzt und auch dann voll wird, die Bussen.
Naja, wir sind nicht so dafür, dass wir da noch mehr Private auf die Strecke bekommen. Wir sind eigentlich ganz froh, dass die Stadt das mit ihrem, mit der SWB.
Nee, es war nicht meinlich, dass es private sind,
aber
Stadt.
Aber, wie gesagt, es sind mehrere aus dem Gemeinderat eben der Meinung, dass man da kleinere Busse nehmen kann. Aber da ist die SWU sagt, dass es irgendwie an einem an der Abstellmöglichkeiten und so scheitert. Also es sind eigentlich so, müsste man aber wirklich noch weiter rangehen. Aber weil du gerade gesagt hast, von wegen kleineren Fahrzeugen, es gibt dieses Modell Bürgerbus. Das wird ehrenamtlich betrieben in einigen Städten und da zahlen dann die Leute, die mitfahren, glaube ich, 1 Euro oder so.
Ich rede nicht von Stadtverkehr, nicht falsch verstehen. Ich werde Busse, die von der Land in die Stadt fahren, und heute fahren 52er Sitzbusse oder so. Also das heißt, die Möglichkeit, und das sind auch private
Unternehmen. Aber wir reden jetzt gerade von Ulm und da geht es zum Beispiel auch darum, dass man von den Ortschaften, und für die Ortschaften, da würden sich zum Beispiel die Bürgerbusse eignen. Und weil wir jetzt nochmal bei den Parkmöglichkeiten sind, wichtig ist für mich auch, dass die Parkplätze, dass dieses Entsiegelungsprogramm der Parkplätze weitergeht. Und wir haben ja jetzt Gott sei Dank die autofreie Innenstadt. Es war ja eine Spitz-auf-Knopf-Entscheidung, ne? Und da müssen wir jetzt gucken, wer ist es, wer muss wirklich in die Innenstadt, wie zum Beispiel Hebammen, Pflegedienste oder wirklich Dienstleistungen, die unbedingt gemacht werden müssen. Und da müssen wir noch wirklich gemeinsam ein Konzept erarbeiten, was an den Bedürfnissen der Menschen dran ist.
Und dann, wenn gerade natürlich ÖPNV, Radverkehr, Fußverkehr noch weiter gefördert wird, dann zahlt das natürlich auch zum Thema Klimaschutz mit ein. Und in diesem Sinne möchte ich auch dazu überleiten, Klimaziele hat sich nicht nur Ulm, sondern natürlich ganz Deutschland gesetzt. Aus eurer Sicht, wenn wir auf diese Ziele schauen, beziehungsweise auf die Klimapolitik, wie ist eure Einschätzung zur aktuellen Situation beziehungsweise zur Entwicklung, in der wir uns befinden?
Meinst du jetzt diese lokale Entwicklung bei uns? Ich meine, es muss natürlich Klimawandel, da kannst du nicht nur Ulm sehen und kannst sagen, wir sind hier auf einer Insel und alles super, sondern es ist ja, ich sage ja immer, mein liebster Platz in Ulm ist an der Donau, weil die Donau uns mit Europa verbindet, aber gerade was den Klimaschutz angeht, verbindet sie uns auch mit den Schwierigkeiten, die wir da haben. Und was Ulm angeht, ist es genauso wie beim Verkehr. Da kann ich wirklich nur sagen, dass wir auf dem Weg sind, aber dass wir da noch mutiger vorangehen könnten. Und was ich da jetzt ganz wichtig finde, ist, und da schließen wir es wieder an den Verkehr an, wir haben jetzt die einmalige Chance, durch die Landesgartenschau wirklich die Stadt, sagen wir mal, klimaresilient aufzustellen. Wir haben die Möglichkeit, in diesen ganzen Ring, da die Festungsanlagen, dass wir da wirklich die Begrünung hinkriegen, dass wir dort Wasserflächen schaffen, dass wir dort einen Biotopverband machen können. Also alles, was man sich wünscht, könnten wir dort machen. Und diese Chance, die müssen wir unbedingt nutzen. Und wir waren jetzt vor einigen Wochen mit dem Gemeinderat auf Exkursion in Erfurt. Und da haben wir gesehen, wie das eine Stadt machen kann. Da wurde eben nicht nur die Landesgartenschau als dieses große Event gesehen, sondern man hat auch geschaut, welchen Mehrwert bringt es für die Stadt. Was ist, wenn jetzt diese Anlagen abgebaut werden und das ist alles vorbei? Und da ist noch eine ganze Menge übrig geblieben. Und das müssen wir halt auch hinkriegen. Weil es Klima steht und fällt, eben, dass wir Grün haben, dass wir Wasser in der Stadt haben, dass wir Trinkbrunnen schaffen, dann sollten wir uns auch das Klimakonzept oder das Kältekonzept der Stadt Wien anschauen. Die haben da wirklich ganz tolle Sachen gemacht. Und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge, was wir hier noch verbessern können. Müssen es halt nur wirklich beherzt tun.
Ich würde vielleicht das, was Eva alles gesagt hat, das gesamte Klima nicht nur für den Stadt Ulm generell einfach mal erwähnen. Wir haben eine, wenn man so ein bisschen in die Vergangenheit und in die Zukunft schaut, was eigentlich für Katastrophen auf dieser Welt passiert. Und wenn wir das aus der Industriesicht das nicht irgendwo schnell ändern können und uns natürlich beschäftigen mit kleinen Ortschaften und kleinen Dingen, ist auch was sehr, sehr wichtig. Aber der große Brocken ist eigentlich die Industrialisierung und da muss unbedingt was passieren. Und da sind die Lobbyisten der Auto, großen Auto, die so langsam vorankommen, die große Industrie, die ihre Umwelt nicht so beachtet wie auch viele andere Länder, also nicht nur hier in Deutschland, auch viele andere Länder. Und da muss eigentlich auf dieses ganze globale System unbedingt schnell was passieren. Und somit können wir auch mit unserem Staat natürlich, was Eva so ein bisschen erzählt hat, mit Sicherheit viel, viel mehr wirken. Also das heißt, Klima ist ein Riesenproblem, ja, aber es ist eigentlich ein Weltwirtschaftsproblem und auch ein großes Problem der ganze Welt und nicht Ulm. Also auch ja, in Ulm muss auch was passieren, richtig. Aber wir müssen wirklich auf die Straße gehen und richtig kämpfen, dass es auch die Mächte da was tun müssen, weil sonst können wir das nicht so schnell ändern. Und es wird noch viel, viel schlimmer auf uns dann zu rollen.
Naja, es ist so, natürlich, was ich ja vorhin auch gesagt habe, kann man... Man lebt hier nicht auf einer Insel, aber wir treten jetzt an. Wir treten jetzt an zur Kommunalwahl. Und wenn wir zur Kommunalwahl antreten, dann geht es darum, was kann ich konkret in der Stadt Ulm machen, um da was zu verändern. Und wenn das viele Städte machen, dann sind wir schon, glaube ich, ein Stück weiter.
Ja, das ist klar. Aber generell zu Klima müsste da...
Und ich kann in Ulm auch nicht die Autoindustrie dekarbonisieren. Das funktioniert nicht.
Ja, das muss ja weltweit
passieren. Das müssen wir, dann ist wieder die Europawahl gefragt.
Ja, genau, ne? Europawahl. Wir sitzen auch hier wegen nicht nur kommunal, auch Europawahl natürlich. Und deswegen sage ich auch, muss Europa was tun. Ja, auch die ganze Welt muss was tun. Wir sehen ja, wie schlimm alles auf uns zurollt. Und viele reden schön. Und das ist auch manchmal die Realität. Aber... Was muss alles noch passieren, dass wir irgendwann wach werden?
Also ich denke, wir können natürlich in Ulm nicht die Welt verändern, aber wir können mit gutem Vorbild vorangehen.
Richtig, ja.
Das ist die Möglichkeit, die uns gegeben ist. Und
da müssen wir auch wirklich mutig sein, ne? Und die Dinge. Und deshalb würde ich mich auch freuen, wenn nach der nächsten Wahl noch mehr Menschen drin sind, die dieses Ziel auch wirklich ganz mutig vertreten.
Nun schwenke ich angesichts der Zeit, wir haben nur noch rund 15 Minuten, gemeinsam mal noch auf weitere Themenpunkte, die natürlich auch zur Kommunalwahl euch begleiten, beziehungsweise wir sprechen immer auch so ein Stück weit natürlich über die Europawahl, die gleichzeitig stattfindet, mit. Die Themen sind an sich ja die gleichen, klar, natürlich nicht nur auf Ulm bezogen, sondern dann in einem größeren Kontext. Ich hoffe, es ist für euch natürlich in Ordnung, dass ihr jetzt nicht immer dann noch Frage, was das jetzt für Europa bedeutet. Es ist für uns natürlich lokal sowieso immer etwas schwieriger zu greifen, wie das, was vor unserer Haustüre passiert.
Ja, wir haben ja gleich das Donaufest nach der Kommunalwahl und dann sieht man wieder, wie fest Ulm in der europäischen Familie verankert ist, ne?
Vor allem natürlich durch die Donau. Du hattest es schön gesagt, verbindet es uns mit Europa. Und das Donaufest, da sind wir auch bei einem tollen Punkt, Kultur.
Richtig,
Ulm wird immer gelobt als eine sehr kulturelle Stadt, eine Stadt, die sehr viel zu bieten hat. Eva, du hast vorab mal gesagt, du kennst dich kulturell ja auch gut aus.
Hab da auch einige Jahre, war ich da ja beruflich auch unterwegs, ne? Und ich habe sehr gern die letzten 5 Jahre im Kulturausschuss gearbeitet, weil wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viel Zeit haben wir über die Kultur zu reden, müssen wir mal gucken, ne? Und Ulm ist wirklich eine Stadt, die viele tolle, verschiedene, diverse kulturelle Angebote hat. Müssen wir natürlich immer schauen, dass wir dieses Niveau auch halten können. Und da haben wir zum einen natürlich diese großen, ich nenne es mal Tanker, wir haben das Theater und da bin ich jetzt, und das sage ich jetzt nochmal, absolut für den Theaterneubau, der wird gebraucht, weil sonst haben wir ab 2028 kein Kinder- und Jugendtheater mehr. Weil die sind so, baulich ist das so runter. Die müssen umziehen und auf der anderen Seite brauchen wir auch aus arbeitsschutzrechtlichen Dingen, brauchen wir diesen Neubau. Also da dürfen wir auf keinen Fall dran sparen, der muss kommen. Dann haben wir das Museum, was sich auf den Weg gemacht hat, nach dem Umbau auch sowas wie ein dritter Ort, wie ein Diskussionsort innerhalb der Stadt zu werden. Und wir haben da wirklich so hervorragende Ausstellungen, dass die eben sehr auch eine sehr große Anzahl von Menschen anspricht. Wir haben, weil ich gerade Donau sagte, ne, das Donau-Schwäbische Museum, was auch wirklich eben die Verbindung zum Donauraum kennzeichnet und viele, viele andere, die ich jetzt nicht alle nennen kann, die zu den größeren Institutionen gehören. Aber wir haben auch diese wunderbare freie Kultur in Ulm. Und diese beiden Dinge, zum einen die freie Kultur und die institutionelle Kultur, die auch in Ulm wirklich auf einem sehr hohen Niveau ist, zu begleiten. Das ist wirklich eine wunderbare Aufgabe. Und dazu gehören noch zwei andere Punkte, die mir sehr wichtig sind. Das ist zum einen die kulturelle Bildung, dass eben, also da ist jetzt zum Beispiel eine sehr große Aufgabe. Wir haben ja bald diese Ganztagsschul- und bei der, wir müssen jetzt schon anfangen, Angebote für die Schulen zu entwickeln, um eben den Ganztag für die Schülerinnen so zu gestalten, dass die eben wirklich auf allen Gebieten was mitnehmen können, ob das Kultur ist, ob das Sport ist. Und eigentlich fangen wir in Ulm schon in der Kita an. Und da gibt es ganz viele verschiedene Projekte der Kulturträger. Und wenn ich mich umgucke, fast jeder Kulturträger macht da was und macht da auch ganz tolle Sachen. Zum Beispiel haben wir ein Projekt Kulturpaten, das fängt schon in der Kita an. Und da müssen wir weitermachen auf diesem Weg. Und zum anderen, was die kulturelle Teilhabe angeht, dass alle Menschen wirklich ohne irgendwie eine Hürde an dieser Kultur, an der wirklich reichen Kultur in Ulm partizipieren können. Und da geht es auch darum, Kultur fängt nicht erst an der Pforte irgendeines Theaters an, sondern das findet auch bei uns in den Quartieren, in den Stadtteilzentren, überall findet Kultur statt. Und dass man dort wirklich die Möglichkeit hat, mit den Menschen, also für die Menschen ein Konzept zu erarbeiten, dass sie von vornherein die Möglichkeit haben, eben auch kulturell am Leben in der Stadt Ulm teilnehmen zu können. Und was besonders wichtig ist, eben auch zu gucken, was möchten sie? Was, also dass man schaut, wir haben die und die Angebote und was möchtet ihr denn? Ne? Dass man nicht über die Menschen spricht, sondern mit den Menschen.
Ich glaube, das Ganze eigentlich so, wie Eva gesagt hat, ja, es ist eine sehr kulturreiche Stadt, das ist richtig, aber ich bin selber Migrationshintergrund und habe jahrelang in einem Verein gearbeitet. Ich glaube, diese zusammen auf einen Punkt zu bringen, könnte noch viel, viel verbessert werden. Das heißt, es sind viele Vereine, die sehr gute Kulturarbeit machen und auch für den Stadt reich sein könnte. Und ich glaube, da fehlt noch einiges, dass man sagt, lass uns doch mal einfach zusammen, so dass, wie du gesagt hast, dass wir auch das Kulturelle alle mitnehmen und es auch alles irgendwo da beteiligt und auch Spaß daran haben. Und ja, Stadt Ulm hat sehr kulturreiche, ist eine kulturreiche Stadt, macht auch viel, stimmt. Viele Träger machen viel was. Aber ich denke mal, wenn man Multikulti sagt, dann denkt man auch, dass so Multikulti auch ein bisschen was passiert. Und da habe ich das Gefühl, dass viele, die auch so kleine Vereine oder auch Instituten, die mehr was tun, so ein bisschen eigenständig machen, dass man so ein bisschen zusammen verbindet und auch wirklich dann daraus was Gutes macht. Und da fehlt schon einiges, dass man, also es gibt genug Arbeit, was das Kultur betrifft. Aber ansonsten hat ja Eva ziemlich viel über Stadt Ulm gesagt, ja. Da würde ich auch nicht nochmal einsteigen.
Gerade dazu kann ich gleich noch was sagen. Wir haben in Ulm ja die Möglichkeit, eben auch diese Kleinprojektförderung und dann, dass sich Kulturträger für eine Förderung bewerben können. Seid ihr ja auch immer mit dabei, ne? Und dann auf der anderen Seite haben wir noch diesen Topf sozusagen internationale Stadt. Und wir standen jetzt ganz oft in den Jahren davor, also da passt das nicht so richtig rein, aber die wollten das auch nicht so richtig. Deshalb haben wir jetzt einfach da nochmal geschaut und haben das aufgestockt, eben das besonders Projekte, die so dazwischen sind, die sozusagen zwischen Kultur und internationaler Stadt sind, dass die auch nochmal eine Förderung bekommen. Also das ist ein Problem, was wir auch wissen, und das ist eigentlich im letzten Haushalt auch erstmal ein Stück weit, haben wir da auch was gemacht.
Das ja, und dann noch zusätzlich kommt, dass viele auch Migrationsvereine wirklich auch mit Bürokratie nicht so zurechtkommen. Also das ist auch so ein Problem, ja.
Da kann man auch ins Kulturamt gehen, ja. Die helfen beim Ausfüllen, die sind da auch wirklich sehr, die sind auch super.
Nee, nee. Und ich bestreite nicht, dass es jetzt so schlimm ist, aber es gibt halt viele, die, wenn sie selber nicht da auf diese ganze, was eigentlich ja zum Bürokratie ist und diese ganze Papierkram, dann suchen sie auch nicht viel. Dann machen sie eigentlich so untereinander was und machen ihre Kulturarbeit unter sich, und das ist schade. Ich finde es gut, dass es wirklich solche viele Kulturarbeit in Stadt Ulm passieren. Ich sehe selber in Kuberg, unter Kuberg, wenn so eine ungarische Familie oder auch Gruppierungen da Sachen machen, ich sag, das könnte man doch eigentlich in Ulm in so einem gemeinsamen Projekt machen, und das zeigt jedem was Schönes daran.
Ja. Es gäbe auf jeden Fall.
Es gibt Möglichkeiten. Und, wie gesagt, bei das Kulturamt, die haben auch über bestimmte Zeiträume, da machen die sowas wie, dass die beim Ausfüllen auch helfen und so, weil die das wissen, dass
aber viele versuchen
auch bei uns Kulturträger, die können auch hier geboren sein und haben ganz einfach Schwierigkeiten beim Ausfüllen von Formularen.
Ich muss nur mal jetzt aufgrund der Zeit natürlich auch an diesem Thema an der Stelle mal tatsächlich ein Stück weit abschneiden. Ich denke, wir haben darüber gesprochen, die Kultur an sich in unserer Stadt ist schon mal auf einem guten Niveau, aber es gibt noch viele Möglichkeiten, sie weiter auszubauen. In den letzten Minuten möchte ich mal, wir könnten noch so viel auch über Bildung sprechen.
Das wäre der nächste Punkt.
Ja. Kann man jetzt gar nicht so richtig drauf. Ja. Ich würde jetzt aber mal etwas exotisch tatsächlich zukunftsschauend das Thema Digitalisierung auf den Tisch bringen. Mhm. Was, wenn ihr an die Digitalisierung denkt,
ja,
in die Zukunft, was
das
ist,
fällt mir im Moment gerade, das hatten wir als, war jetzt gerade am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss, das Thema Kita-Portal. Da geht es nämlich um die digitale Anmeldung von Kindern für die Kita. Und da haben wir schon noch ein bisschen ganz schön was zu machen. Es geht ganz einfach auch um Formular, also jetzt nicht nur, also Kita war jetzt nur ein Beispiel, aber es geht auch in anderen Bereichen drum, dass die Formulare eingestellt werden, dass sie online ausgefüllt werden können. Also das gibt da noch eine ganze Menge einfach, wo nachgearbeitet werden muss. Und wenn ich jetzt nochmal wirklich in den Gemeinderat gehe, wir sollten uns auch nochmal angucken, das Streamen von Gemeinderatssitzungen, was kann man wirklich sagen, aller Jahre wieder wird das beantragt von Fraktionen. Ich finde das eine wichtige Sache, weil manchmal möchte wirklich jemand nachgucken, was ist denn da gesagt worden, ne? Oder dass jemand auch hybrid an Sitzungen teilnehmen kann, was im Moment auch noch alles noch nicht so geregelt ist, aber das ist zum Beispiel auch ein Punkt. Und das zeigt aber auch die Haltung zur Digitalisierung. Bisher war es leider so, dass wir wirklich in Ulm eine ganze Menge Leuchtturmprojekte hatten, die jetzt die Digitalisierung angingen. Aber was das Schwarzbrot war, was wirklich bei den Menschen ankam und was zugute kam, da hinken wir jetzt ein bisschen hinterher. Und das müssen wir auch endlich anfangen und wirklich in die Hände nehmen und machen, dass wir... Unser Anspruch war ja immer, diese Digital City zu sein in Ulm, dass wir wenigstens davon nicht mehr so weit entfernt sind.
Die Möglichkeit gibt's. Die Frage ist, wie weit kann man dann vorgehen? Also wenn ich selber viel im Ausland bin und auch öfter ja auch woanders hingehe, die Digitalisierung insgesamt in Deutschland, nicht nur in Ulm, in Deutschland, ist wirklich im Rückstand. Ich weiß zwar nicht warum, wir sind ein Wirtschaftsland. Mhm. Eigentlich sollte ja in Deutschland eher voran sein, aber es ist einfach ein Problem. Und das Gleiche haben die Städte genauso. Es gibt viele Sachen, wann man einfach und digitalisieren kann, aber die Bürokratie schlägt einfach alles zusammen scheinbar. Also es gibt's, Eva hat ja genug gesagt, will ich nicht wiederholen, aber der Bedarf ist sehr stark und auch sehr groß da, ja. Da muss was passieren, richtig.
Also auf jeden Fall noch viel zu tun.
Viel zu tun, ja.
Im Bereich Digitalisierung. Das
wir haben ja eine IT-AG und dann werden wir das schon hinkriegen. Also, nee, jetzt Spaß beiseite, aber wir haben da wirklich noch eine ganze Menge zu tun.
Ich denke, das würde dann auch andere Themen natürlich unterstützen, klar, wie, ich nenne jetzt nochmal als Beispiel auch Mobilität oder auch Kultur. Auch da gibt es so viele Möglichkeiten, das dann digital auch einzubinden, auszutauschen.
Ruftaxi zum Beispiel digital bestellen, ne? Also über eine App und so. Also das sind alles so Möglichkeiten dieser.
Oder auch so schön, ich glaube, der SWU hat aber allerdings nur für die Stadtbusse auch eine Echtzeitauskunft. Ja, wo befindet sich der Bus denn? Ja. Wenn man an der Haltestelle steht und zur Zeit kommt der Bus nicht, weiß man nicht, ist er schon weg, kommt er noch, kommt er überhaupt?
Ja. Die ist eigentlich nicht schlecht. Also als ich die dann verstanden habe, wie das läuft, dann fand ich sie auch ganz gut.
Also Möglichkeiten gibt's viele und es gibt auch viele Themen, die uns zur Kommunalwahl 2024 am 9. Juni in wenigen Wochen also beschäftigen. Wir könnten noch so viel sprechen, auch über das Thema Bildung. Leider haben wir das Ende unserer 60 Minuten erreicht.
Deswegen. Aber ich würde noch mal eine ganz wichtige Sache noch mal loskriegen wollen. Und zwar, wir haben ja gesagt, Stadt Ulm hat einen viel Migrationshintergrund Menschen, die wenig politisiert sind. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen langsam wirklich sich Gedanken machen und auch wirklich daran schauen, weil wir haben hier in Deutschland einen großen Rechtsruck und das gibt's auch in Ulm genug. Und dass wir die Wahlen dann irgendwann demokratisch wirklich in den Stadt bringen, dass sich auch Stadtrat auch vernünftig irgendwann mal seine Arbeit macht.
Das heißt,
wählen gehen, Leute, geht bitte wählen am 9. und wählt Europa und wählt auch kommunal.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.